Vielen Dank für die freundliche Begrüßung und auch einen guten Morgen von mir. Kein Platz für Gott, Glaube und Wissenschaft. Ich möchte heute zunächst etwas sagen über das Verhältnis von Glaube und Naturwissenschaft. Das wird also im Teil 1 der Fall sein. Glaube und Naturwissenschaft, kein Platz für Gott. Und ich möchte das tun anhand der aktuellen Auseinandersetzung einmal mit dem Buch von Richard Dawkins, Der Gotteswahn, durch den ja ganz neu die Diskussion um Glaube und Wissenschaft in das öffentliche Gespräch gekommen ist, aber auch einige Sätze sagen zu dem neuen Buch von Stephen Hawking, dem wohl berühmtesten Physiker der Welt, der vor wenigen Wochen ein Buch herausgegeben hat, sowohl auf Englisch als auch auf Deutsch gleichzeitig erschienen, mit dem Titel Der große Entwurf und sich da auch zur Gottesfrage äußert. Glaube und Wissenschaft, für viele ist das problematische Wort bei diesem Titel das Wort und. Manche denken, es müsste eigentlich heißen Glauben oder Wissenschaft. Also ist es nicht so, auf der einen Seite gibt es die, die glauben, die Gläubigen, mehr so die Religiösen, die Subjektiven, und auf der anderen Seite die mehr Objektiven, die Denker, die Wissenschaftlichen. Ist das der Gegensatz? Neu aufgeworfen in den letzten Jahren, vor allen Dingen durch das Buch von Richard Dawkins, Der Gotteswahn, in dem er gesagt hat, Glaube und Wissenschaft sind nicht kompatibel. Und neu in die Diskussion kommen durch Stephen Hawking, und über diese beiden Bücher möchte ich heute Morgen sprechen, im allerersten Referat. Zunächst aber möchte ich mich noch ganz kurz vorstellen. Bei uns in Deutschland, wo ich herkomme, ist das so, vielleicht in Österreich ja auch, wenn jemand ein paar Sätze sagt, dann überlegt man schon mal, ob man anhand des Dialektes herausfinden kann, wo einer herkommt. Das weiß ich nicht, ob Ihnen das bei mir so ohne weiteres gelingt. In Deutschland würde das wahrscheinlich dem einen oder anderen etwas leichter fallen. Ich komme aus einer kleinen Stadt in Hessen namens Dillenburg. Das ist eine kleine Stadt, was nördlich, 100 Kilometer nördlich von Frankfurt. Und dass ich aus Dillenburg komme, das merkt man spätestens dann, wenn ich Zischlaute gebrauche. Ich werde also in meinem Vortrag auf Zischlaute verzichten. Also ich werde nicht über Geschichtlichkeit sprechen, sondern über Historizität. Man muss, wenn man aus Dillenburg kommt, Zischlaute vermeiden. Ich würde also auch nie über Geschlechtlichkeit sprechen, sondern über Sexualität. Weil die Hessen, die aus Dillenburg kommen, haben große Probleme eben mit der Unterscheidung der Kirche, in die man hineingeht, von der Kirche, in die man hineinbeißt. Das ist also nicht so ganz einfach zu klären. Dillenburg ist, wenn es berühmt ist, berühmt für Wilhelm von Oranien. Es ist vor allen Dingen berühmt in Holland, weil Wilhelm von Oranien hat den Freiheitskampf der Holländer geführt. Und deshalb ist Dillenburg eine Art Wallfahrtsort für Holländer. Und die Verbindung von Holland und Dillenburg zeigt sich darin, dass die holländische Fußballnationalmannschaft in den Farben von Dillenburg spielt, nämlich in Orange. Und sie singen auch vor jedem Länderspiel ein Lied auf einen Dillenburger, auf Wilhelmus von Nassauen. Und wie Sie sich denken können, war ich in Dillenburg im Wilhelm von Oranien Gymnasium. Es gab auch früher ein Wilhelm von Oranien Bier, das ist aber irgendwie pleite gegangen. Als ich in die Oberstufe des Gymnasiums ging, musste ich mich wie alle anderen auch entscheiden zwischen sprachlichem Zweig und mathematischem Zweig. Ich habe mich damals für den sprachlichen Zweig entschieden. Das hat in meiner Klasse nur noch ein anderer Junge getan. Im sprachlichen Zweig gingen eben die Mädchen, die Jungen gingen eigentlich in den mathematischen. Wir waren also die beiden einzigen männlichen Überlebenden aus unserer Klasse und waren deshalb gezwungen, zwangsweise nebeneinander zu sitzen. Und dieser Junge verblüffte mich dadurch, dass er sagte, Jesus Christus ist von den Toten auferstanden. Ich fand das wirklich eine überraschende Neuigkeit und habe die anderen in der Klasse gefragt, was sie über ihn denken. Und die haben gesagt, er ist Christ, weil seine Eltern auch Christen sind. Und das stimmte, seine Eltern waren auch Christen. Allerdings hat er sein Christsein nicht mit seinen Eltern begründet, sondern mit der Auferstehung von Jesus Christus. Und ich habe mir gesagt, die Auferstehung von Jesus Christus hat eigentlich mit seinen Eltern nichts zu tun. Also man muss versuchen, das irgendwie anders zu klären. Ich habe dann in München alte Geschichte studiert. Ich bin also von meinem Beruf her Althistoriker. Althistoriker, das ist eine Fachbezeichnung. Es ist nicht so, dass jeder Historiker irgendwann automatisch zum Althistoriker wird, sondern unter Althistoriker, alter Geschichte, versteht man den Abschnitt von Beginn der Erfindung der Schrift, irgendwo gut 3000 vor Christi Geburt, bis Beginn des Mittelalters. Wann das Mittelalter anfängt, das lädt jeder Professor selbst fest, meistens irgendwann zwischen 300 und 500 nach Christi Geburt. Ich bin jetzt Leiter des Instituts für Glaube und Wissenschaft in Marburg und wir haben eine Homepage iguw.de, Institut für Glaube und Wissenschaft, iguw.de. Dort finden Sie Texte auch zu einigen der angesprochenen Fragen am heutigen Tage, die man kostenlos herunterladen kann. Wir geben auch Bücher heraus. Ich habe mich eben gefreut, von John Lennox hier zu hören, denn wir haben sein Buch »Hat die Wissenschaft Gott begraben?« in unserer Reihe »Glaube und Wissenschaft« herausgegeben. Wir machen Tagungen und halten Vorträge. Zu meiner Biografie ist noch zu sagen, dass ich zum zweiten Male verheiratet bin. Meine erste Familie, Frau und Kind, sind vor vielen Jahren beim Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Das war auf dem Rückweg aus der DDR, so lange ist das schon her. Ich habe da Vorträge gehalten, was ich nicht durfte. Und man hat immer bei größeren Gruppen dann gesagt, da hat jemand eine ganz weite Reise gemacht. Das war früher eine sehr weite Reise von Westdeutschland nach Ostdeutschland. Eine sehr weite Reise gemacht. Und er darf deshalb ein etwas längeres Grußwort halten. Und da habe ich dann Grußworte von 45 Minuten Länge von mir gegeben. Und habe auch mal eine Frage mit Einverständnis der Veranstalter in 45 Minuten beantwortet, kurz und knapp. Das ist aber keine Drohung. Wenn Sie nachher Fragen haben, werde ich mich natürlich bemühen, kürzer zu antworten. So wissen Sie jetzt einiges über mein Leben und wir kommen nun wieder zurück zu Richard Dawkins und der Gotteswahn, denn von diesem Buch möchte ich für meine drei Vorträge ausgehen. Dem Buch bin ich zum ersten Mal begegnet im Spiegel Titelgeschichte. Im Mai 2007 titelte der Spiegel etwas paradox: Gott ist an allem schuld, der Kreuzzug der neuen Atheisten. Und es ging dabei nahezu ausschließlich um das Buch Der Gotteswahn von Richard Dawkins. Das, was mich damals beeindruckt hat an diesem Spiegelartikel, war das Zitat, das Dawkins sagte: Ich bin Atheist, weil es wahr ist. Also nicht, weil es mutig ist oder modern, sondern ich bin Atheist, weil es wahr ist. Und auch in seinem Buch schreibt er immer wieder davon, dass die entscheidende Frage bei der Religion ja nicht ist, ob sie Hoffnung gibt, ob sie Trost gibt, ob sie Sinn gibt oder ob amerikanische Untersuchungen stimmen, dass wer religiös ist, länger oder gesünder lebt, sondern die entscheidende Frage ist: Ist es wahr? Und das fand ich doch sehr verblüffend und wir werden ja nachher im dritten Vortrag uns mit der Frage nach der Wahrheit beschäftigen. Richard Dawkins war bis zu seiner Emeritierung im letzten Jahr Professor für das öffentliche Verständnis von Wissenschaft in Oxford. Er ist eigentlich Evolutionsbiologe und ist weltbekannt geworden durch sein allererstes Buch »Das egoistische Gen« aus dem Jahre 1976. Sein Buch »Der Gotteswahn« war ein Weltbestseller. Es ist in über 30 Sprachen übersetzt worden und allein die englische Ausgabe ist weit mehr als 2 Millionen Mal verkauft worden. In Deutschland ist das Buch innerhalb ganz kurzer Zeit, glaube ich innerhalb einer Woche, bis auf Platz 2 der Bestsellerliste gekommen, als es im Herbst 2007 erschien. Es kam allerdings nicht an Habe Kerkeling vorbei. Habe Kerkeling hat ja ein Buch geschrieben, Ich bin dann mal weg, aber er war 100 Wochen nicht weg von Platz 1 der Bestsellerliste. Wenn das ein Trost für Dawkins wäre, könnte er sich damit trösten, dass auch der Papst mit seinem Buch über Jesus von Nazareth an Habe Kerkeling nicht vorbeigekommen ist. Habe Kerkeling stand also 100 Wochen eisern auf Platz 1. Richard Dawkins hat eine öffentliche Diskussion, die auch gefilmt wurde, die man als DVD kaufen kann, die man bei YouTube sehen kann, geführt, und zwar mit John Lennox, der eben ja schon zitiert wurde hier. Beide Professoren aus Oxford, aber die haben sich originellerweise nicht in Oxford getroffen zu ihrer Diskussion, sondern sind extra nach Birmingham, Alabama geflogen und haben dort also, was sie in Oxford etwas einfacher hätten haben können, eine Diskussion geführt über das Buch und haben vorher festgelegt, was sind die Hauptthesen des Buches. Und die These 1 bei dieser Diskussion lautete: Glaube und Wissenschaft sind Gegensätze. Glaube ist blind, Wissenschaft beruht auf Belegen. Eine weitere These lautet, dass natürliche Selektion die Ursache der Komplexität unserer Welt ist. Das steht dann im Kapitel 4 des Buches von Dawkins, ist das zentrale Kapitel nach eigener Aussage. Die letzte These der Diskussion zwischen Dawkins und Lennox lautet, die Evangelien sind, genau wie der Roman Sakrileg von Dan Brown, literarische Erfindungen. Der einzige Unterschied besteht darin, dass die Evangelien schon vor sehr langer Zeit erfunden wurden, während das Buch von Dan Brown als eine Erfindung der neueren Zeit ist. Heute Morgen geht es um die erste und die letzte der Thesen von Richard Dawkins. Zunächst also um die These: Glaube und Wissenschaft sind Gegensätze. Glaube ist blind, Wissenschaft beruht auf Belegen. Im zweiten Teil, um 11 Uhr, geht es dann um die zweite Frage, nämlich Fakt oder Fiktion, die Auferstehung von Jesus Christus aus der Sicht eines Historikers. Im ersten Teil also mehr um das Verhältnis von Glaube und Naturwissenschaft anhand der aktuellen Diskussion mit Richard Dawkins und Stephen Hawking. Und im zweiten Teil die Aktualität der Frage Glaube und Geisteswissenschaft anhand der für den christlichen Glauben zentralen Frage zur Auferstehung von Jesus Christus. Zunächst also, Glaube und Wissenschaft sind Gegensätze. Glaube ist blind, Wissenschaft beruht auf Belegen. Diese These wurde zwar für diese Diskussion so formuliert, aber sie ist nicht so allgemein gemeint gewesen. Eigentlich meint Dawkins nicht, Glaube und Wissenschaft sind Gegensätze, eigentlich meint er, Glaube an Gott und Wissenschaft sind Gegensätze. In dieser Diskussion, ich weiß nicht, ob Sie die gesehen haben, wurde sehr schnell klar, dass Glaube im Sinne von Vertrauen für jeden Menschen wichtig ist und unverzichtbar, auch für Richard Dawkins. Also auch er vertraut in diesem Sinne seiner Frau und seinen Freunden, auch er vertraut Köchen und Ärzten, Piloten und Mechanikern. Er vertraut auch anderen Wissenschaftlern als Wissenschaftler. Einmal den Ergebnissen der anderen Wissenschaftler und natürlich, dass die Welt überhaupt wissenschaftlich erforschbar ist. Es ist auch so, dass auch Dawkins Überzeugungen hat, von denen er ausgeht. Auf Englisch steht da sogar belief, to believe. Im Deutschen, weil man das Wort Glauben vermeiden wollte, hat man das ersetzt durch vertritt die Ansicht das. Und ich möchte Ihnen ein Zitat vorlesen, das ist sozusagen das Glaubensbekenntnis oder das Überzeugungsbekenntnis von Richard Dawkins, das längste Zitat bei meinem Vortrag. Aber ich halte das für sehr wichtig, dass man sieht, was ist das, was ist die Basis des Denkens von Richard Dawkins. Er schreibt, deutsche Ausgabe, Seite 25, was glaubt ein Atheist? Ein Atheist oder philosophischer Naturalist vertritt die Ansicht, dass es nichts außerhalb der natürlichen, physikalischen Welt gibt. Keine übernatürliche kreative Intelligenz, die hinter dem beobachtbaren Universum lauert. Keine Seele, die den Körper überdauert. Und keine Wunder, außer in dem Sinne, dass es Naturphänomene gibt, die wir noch nicht verstehen. Ich wiederhole das noch einmal. Ein Atheist oder philosophischer Naturalist vertritt die Ansicht, dass es nichts außerhalb der natürlichen physikalischen Welt gibt. Keine übernatürliche kreative Intelligenz, die hinter dem beobachtbaren Universum lauert. Keine Seele, die den Körper überdauert. Und keine Wunder, außer in dem Sinne, dass es Naturphänomene gibt, die wir noch nicht verstehen. Die Kritik an diesem Satz seitens einiger Philosophen besteht darin, dass zu behaupten, es gibt nur die physikalische Welt, wird schon durch diesen Satz widerlegt. Oder sollte dieser Satz auch nur das Produkt der physikalischen Welt sein? Ist das nicht ein Satz über die physikalische Welt, sozusagen ein metaphysischer Satz? Wäre er nur ein Satz der physikalischen Welt, warum sollte er wahr sein? Aber ist es nicht eher eine Aussage über die physikalische Welt? Er ist ja nicht gewonnen worden durch Messungen oder andere naturwissenschaftliche Untersuchungsmethoden. Und was ist mit Begriffen wie Schönheit, Liebe, Vertrauen, Gewissen und Verantwortung? Ist das alles nur Produkt der physikalischen Welt? Aber damit wollen wir uns zunächst einmal nicht befassen, sondern wenn wir uns überlegen, ob Glaube und Wissenschaft Gegensätze sind, ist natürlich eine entscheidende Frage, was verstehen wir unter Wissenschaft? Wenn Richard Dawkins das Wort Wissenschaft gebraucht, meint er grundsätzlich Naturwissenschaft. Das ist zum einen durch nahegelegt durch das englische Wort Science, was man mit Wissenschaft oder Naturwissenschaft übersetzen kann, was aber eigentlich doch Naturwissenschaft meint. Im Englischen wäre Humanities das Wort für Geisteswissenschaft. Er meint Dawkins grundsätzlich Naturwissenschaft und er sieht, wenn Sie das Buch gelesen haben, erinnern Sie sich, doch einigermaßen auf die sogenannten Geisteswissenschaften herab. Er kokettiert etwas damit, dass er wenig Ahnung von Philosophie und Theologie hat und auch nicht viel davon hält. Er versteht Naturwissenschaft unter dem Wort Wissenschaft. Nun ist das auch im Deutschen so. Wenn man im Deutschen zu jemandem spricht von einem Wissenschaftler, dann denkt keiner zuerst an Ägyptologen oder Althistoriker, sondern denken auch die Deutschsprachigen an Naturwissenschaftler. Man denkt an Physiker, Chemiker, Biologen. Also das ist durchaus in Übereinstimmung mit dem Gebrauch von Dawkins. Deshalb möchte ich zunächst eine Darstellung geben über den Begriff der Wissenschaft aus der Naturwissenschaft. Und zwar ist das eine ganz berühmte Interpretation oder ein ganz berühmtes Bild für die Möglichkeiten und Grenzen von Wissenschaft. Wahrscheinlich kennen Sie es, aber ich erzähle es trotzdem gerne noch einmal. Es stammt von Arthur Eddington, Sir Arthur Eddington, einem ganz berühmten Astronomen. Und er prägte einmal für Wissenschaft den Begriff vom Netz des Physikers. Also ein Begriff aus der Naturwissenschaft. Aber dieses Bild vom Netz des Physikers ist so einprägsam, dass es auch bei Geisteswissenschaftlern verwendet wird. In der Geschichte spricht man zum Beispiel in einem der Standard-Einführungsbücher vom Netz des Historikers. Was ist damit gemeint? Ich gebe Ihnen eine Darstellung vom Netz des Physikers, bei der ich Hans-Peter Dürr folge. Hans-Peter Dürr ist alternativer Nobelpreisträger. Er hat sich viel mit Fragen von Wissenschaft und Wirklichkeit befasst. Er war der Nachfolger Heisenbergs. Er ist langjähriger Direktor gewesen des Max-Planck-Instituts für Physik in München. Und er sollte einmal in einem Vortrag erklären, was hat die Wissenschaft mit der Wirklichkeit zu tun. Und um das zu erklären, hat er zunächst dargestellt, am Bild von Arthur Eddington, was ist Wissenschaft? Wie funktioniert Wissenschaft, um dann zu sehen, was hat das mit unserer Wirklichkeit zu tun? Oder auf unser Thema übertragen, was hat das mit Glaube oder Glaube an Gott zu tun? Wie funktioniert das Bild vom Netz des Physikers? Nach Hans-Peter Dürr. Also es funktioniert folgendermaßen. Ein Mann sitzt am Ufer und wirft ein Netz aus und fängt Fische. Es kommt ein Wanderer vorbei und fragt ihn, was suchst du da? Ich fange Fische. Was kannst du über Fische aussagen? Zwei Dinge. Erstens, alle Fische haben Kiemen. Und zweitens, alle Fische sind mindestens 5 cm dick. Daraufhin guckt sich der Wanderer das Netz an, stellt fest, es hat Löcher, Maschen im Umfang von 5 cm und sagt zu dem Fischfänger, stellen wir uns mal vor, es gäbe Fische, die kleiner wären, schmaler wären als 5 cm. Und ich meine sogar, welche hier gesehen zu haben, die würden dir immer durch dein Netz hindurchflutschen. Die kannst du gar nicht fangen, weil die Löcher in deinem Netz zu groß sind. Daraufhin sagt der Fischfänger mit Selbstbewusstsein, was ich nicht fangen kann, ist kein Fisch. Hans-Peter Dürr sagt, so arbeitet Wissenschaft. Sie wirft ein bestimmtes Netz aus und fängt daraufhin bestimmte Fische. Oder um es etwas abstrakter zu formulieren, sie stellt eine bestimmte Frage und bekommt daraufhin eine bestimmte Antwort. Das heißt, die Antwort, die sie bekommt, hängt zusammen mit der Frage, die sie gestellt hat. Das kann man sich an zwei Beispielen klar machen. Das eine ist das Beispiel der Dopingkontrollen. Bei Dopingkontrollen findet man bestenfalls das, wonach man sucht. Das, wonach man nicht sucht, wird man wahrscheinlich auch nicht finden, weil man hat eine bestimmte Zielsetzung, was man sucht. Oder ein anderes Beispiel, das Bild von einer Abbild einer Landschaft. Nehmen wir mal an, wir wollten von einer Landschaft eine Landkarte abbilden. Dann ist die entscheidende Frage, die wir stellen, für wen soll die Landkarte sein? Für einen Wanderer, für einen Radfahrer, für einen Autofahrer. Danach wird die Landschaft unterschiedlich sein, weil die unterschiedliche Bewegungen ausführen, ein unterschiedliches Interesse haben. Die Landschaft ist die gleiche, aber sie wird aufgrund einer bestimmten Fragestellung für den Fragenden präpariert. Das heißt, die Antworten, die wir bekommen, hängen zusammen mit den Fragen, die wir gestellt haben. Hans-Peter Dürr fährt dann fort, dass wenn er so etwas sagt, dann sagen die Leute zu ihm, ja, also wenn das so ist, dann sollte die Wissenschaft auch Netze machen, bei denen ihr überhaupt kein Fisch mehr durchflutscht. Also dann doch so engmaschig machen, dass sämtliche Fische gefangen werden können. Und da sagt Hans-Peter Dürr, das ist aus prinzipiellen Gründen nicht möglich. Und er nennt drei Beispiele. Beispiel 1, Ästhetik, die Frage nach der Schönheit. Viele Philosophen, Dichter sagen, der Mensch sucht Schönheit. Manche denken, der Mensch lebt überhaupt nur wegen der Schönheit. Wir verlangen nach Schönheit. Es gibt aus der Antike das Beispiel von einem Feldherrn, der, bevor er in die Schlacht zog, sich noch einmal kämmte. Da kann man sagen, es ist eigentlich ganz überflüssig, denn man weiß, wie der ganze Kopf nach der Schlacht aussah. Aber es hätte seinem ästhetischen Empfinden widersprochen, wenn er ungekämmt in diese Schlacht gegangen wäre. Oder wir wissen von Berichten aus dem Zweiten Weltkrieg, dass Menschen in zerstörten, zerbombten Häusern ein intaktes Klavier vorfanden und sich hingesetzt haben und Klavier gespielt haben. Sie wollten sich mit dieser Situation des Todes, der Zerstörung nicht abfinden. Ihre Seele verlangte nach mehr als nur einfach der Zerstörung zu entgehen. Der Mensch sucht nach Schönheit. Hans-Peter Dürr sagt, mit welchem Netz, welcher Wissenschaft wollen wir Schönheit einfangen? Natürlich kann man Aussagen machen, rein naturwissenschaftlich, rein chemisch oder physikalisch, über ein Bild zum Beispiel. Man kann sagen, wie das chemisch zusammengesetzt ist. Aber hat man damit etwas erfasst über die Schönheit des Bildes, warum es den Betrachter anregt oder anspricht? Oder Musik, wer ja unmusikalisch ist, wie will man ihm die Schönheit der Musik von Bach oder Beethoven oder Mozart nahebringen? Man kann, so hat Einstein einmal gespottet, natürlich auch eine Symphonie von Beethoven als Luftdruckpresse, als Luftdruckkurve darstellen. Aber was ist damit gewonnen? Oder Liebe. Natürlich kann man sagen, bei Liebe geht es hauptsächlich um Hormone und Neuronen. Aber würde nicht derjenige, der liebt, sagen, es geht hauptsächlich um den Menschen, den ich liebe? Natürlich kann man über alles Aussagen machen, rein physikalisch, rein chemisch. Die Frage ist, ob man damit dem Gegenstand und unserer Erfahrung gerecht wird. In der Ästhetik etwa. Oder was ist damit gewonnen, den Menschen aus rein chemischer Perspektive zu betrachten? Er besteht hauptsächlich aus Wasser. Der Wert des Menschen würde sich dann daran bemessen, wie hoch der Wasserpreis im Moment ist. Das ist mal knapp drüber oder knapp unter einem Euro. Was hat man da gewonnen für Wert und Würde eines Menschen? Und es gibt wohl nur wenige Menschen, die aus rein chemischen Gründen heiraten. Die meisten haben noch andere Perspektiven dabei. Natürlich kann man alles rein physikalisch, rein chemisch, rein naturwissenschaftlich betrachten. Aber das ist nicht so wie diejenigen, die zum Beispiel Musik als schön empfinden, ein Musikinstrument spielen können, Musik betrachten würden. Deshalb kommt Dürr zu dem Schluss zu sagen, Wissenschaft kann über Schönheit keine Aussagen machen, die unserer Erfahrung gerecht werden. Auch keine Aussage über unsere Erfahrung etwa von Liebe und Vertrauen. Das zweite Beispiel, was Hans-Peter Dürr nimmt, ist die religiöse Frage. Also stellen wir uns einmal vor, es gäbe einen Gott, der die Welt geschaffen hat, der nicht ein Teil dieser Welt ist, sondern er hat sie geschaffen. Das würde bedeuten, dass er auch uns geschaffen hat mit allen unseren Netzen. Mit welchem Netz wollten wir ihn einfangen? Das ist eine prinzipielle Unmöglichkeit. Dawkins schreibt ja an einer Stelle, dass auch die Frage nach Gott naturwissenschaftlich beantworten können müsse. Aber das wäre nur dann der Fall, wenn Gott ein Teil dieser Welt ist. Aber er ist kein Teil dieser Welt, hat diese Welt geschaffen. So jedenfalls sagt das die jüdisch-christliche Überlieferung. Das ist so wie bei einem Film. Jeder Film hat einen Regisseur. Aber es gibt ganz wenig Regisseure, die im Film auftauchen. Trotzdem hat jeder Film einen Regisseur. Ausnahme war Hitchcock. Hitchcock ist nahezu in allen seinen Filmen aufgetaucht. Wer Hitchcock kannte, sah auf einmal, ach, da steht er am Bus. Hitchcock. Die Christen behaupten ja, dass Gott auch aufgetaucht ist in seiner Welt. Aber das müsste er nicht. Die meisten Regisseure tauchen nicht auf. Aber alle Filme haben einen Regisseur. Und so sagt Hans-Peter Dürr in der Gottesfrage, in der religiösen Frage ist es natürlich auch so, gehen wir davon aus, dass ein Gott diese Welt geschaffen hat, dann können wir über Gott nur Aussagen machen, wenn er sich selber offenbart und sagt, wer er ist und was er will oder was wir sollen. Die dritte Frage, die Dürr nennt, die seiner Meinung nach wissenschaftlich nicht zu beantworten ist, sind ethische Fragen. Wissenschaft kann uns sagen, wie wir ein Ziel erreichen können, aber sie kann uns nicht sagen, ob wir es erreichen sollen oder wollen. Also gleiches Beispiel sind Atomkraftwerke. Wissenschaft kann uns sagen, was es bedarf, um ein Atomkraftwerk zu bauen. Aber ob wir das bauen sollten, wegen der Gefahren, wegen des Verbrauchs oder sonst etwas, das muss irgendwo anders her entschieden werden. Wissenschaft kann uns helfen, indem es Gutachten erstellt und wir können das für und wider auch der Alternativen abwägen. Aber wir brauchen irgendwo anders her ein Kriterium, um Ja oder Nein zu sagen. Wissenschaft kann uns sagen, wie man ein Ziel erreicht, aber nicht, ob wir ein Ziel erreichen sollen. Denn in den Naturgesetzen, die wir entdeckt haben, geht es ja nicht um Vorschriften, die wir an die Wissenschaft, die wir an die Wirklichkeit machen, sondern um Nachschriften. Wir haben etwas erkannt und versuchen, das umzusetzen, für uns zu nutzen, sei es in der medizinischen Wissenschaft, sei es in der Kommunikation, wie auch immer. Also wir versuchen uns das nutzbar zu machen, was wir erfahren haben. Wissenschaft hilft uns, Ziele zu erreichen. Aber ob wir sie erreichen sollen, muss irgendwie anders festgestellt werden. So viel Hans-Peter Dürr in seiner Darstellung und Auslegung der Geschichte von Eddington vom Netz des Physikers. Hans-Peter Dürr ist kein Gegner der Wissenschaft. Wie gesagt, alternativer Nobelpreisträger, Direktor des Max-Planck-Instituts, Nachfolger Heisenbergs. Aber er möchte mit diesem Beispiel sagen, Wissenschaft, verstanden als Naturwissenschaft, ist ein Zugang zur Wirklichkeit. Aber es gibt auch andere Zugänge zur Wirklichkeit, die für uns sogar, für die meisten Menschen, viel wichtiger sind. Nämlich Ästhetik, religiöse Erfahrung, ethische Entscheidungen. Auch die ethische Entscheidung, einen naturwissenschaftlichen Beruf zu ergreifen. Die Frage von Verantwortung und Gewissen. Wissenschaft ist ein Zugang zur Wirklichkeit, aber nicht der einzige. Und weil das so ist, ist es auch keine Überraschung, dass es eben sehr viele Wissenschaftler gibt, die obwohl oder vielleicht sogar weil sie Wissenschaftler, Naturwissenschaftler sind, glauben, dass hinter dieser Welt ein Gott steht. Der Münchner Philosoph Robert Spemann hat in Antwort auf Dawkins vor kurzem geschrieben, wer an Gott glaubt, glaubt, dass hinter dieser Welt eine fundamentale Rationalität steht. Also er glaubt daran, dass diese Welt nicht das Produkt von Unfall, Zufall, Notwendigkeit ist oder absurd ist, sondern er glaubt, hinter dieser Welt steht fundamentale Rationalität, fundamentale Vernunft. Und das war ja auch ursprünglich der Startpunkt für wissenschaftliches Arbeiten im heutigen Sinne, der Startpunkt, dass man davon ausging, hinter dieser Welt steht ein Schöpfer. Man wollte herausfinden, mit welchen Gesetzen hat er gearbeitet, um die Welt so in Gang zu bringen und in Gang zu halten, wie sie jetzt ist. Es gibt eine ganze Reihe von Wissenschaftlern, und gab es zu allen Zeiten, die an Gott glauben, und es gibt eine ganze Reihe, die nicht an Gott glauben. Dawkins meint, dass also das Verhältnis sich immer mehr zugunsten derjenigen verändert wird, die nicht an Gott glauben. Aber zunächst einmal ist es bis zum heutigen Tage so, dass für beides Beispiele gibt. Und das alleine bedeutet, dass es nicht den Gegensatz gibt von Glaube und Wissenschaft, sondern es gibt Wissenschaftler, die an Gott glauben und sollte dies nicht tun. Man kann offensichtlich die Welt, in der wir leben, sowohl unter einer theistischen als auch unter einer atheistischen Perspektive betrachten. Man kann sie also betrachten mit dem Denken, es gibt einen Gott, aber man kann es auch betrachten mit dem Denken, es gibt keinen Gott. Eines der berühmtesten Beispiele dafür ist sicherlich eines der wichtigsten wissenschaftlichen Projekte in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts gewesen, die Entschlüsselung des menschlichen Genoms. Bei dieser Frage gab es zwei, bei diesem Projekt gab es zwei Direktoren. Der erste war James Watson, späterer Nobelpreisträger, ein überzeugter Atheist. Er war vor einigen Jahren in Deutschland, hat viele Interviews gegeben und immer wieder gesagt, das Leben ist absolut sinnlos und absurd. Der zweite Direktor, der dann neben Bill Clinton stand und die Entzifferung des Genoms verkündet hat, war Francis Collins, ein überzeugter Christ. Das heißt, am gleichen Projekt, an einem sehr hochkarätigen Projekt, haben zwei verschiedene Direktoren gearbeitet mit unterschiedlicher, konträrer Weltanschauung. Und das ist ja auch gerade das Faszinierende an Wissenschaft, dass Wissenschaft funktioniert unabhängig von der Weltanschauung des Wissenschaftlers. Das ist gerade das Wichtige. Das heißt, man kann die Welt betrachten mit einer theistischen Perspektive und einer atheistischen Perspektive. Eine der Fragen wird natürlich sein, was ist uns plausibler? Und falls es einen Gott gibt, natürlich irgendwann mal auch die Frage, was ist wahrer? Aber dazu kommen wir später. Wie kommt es nun nach Richard Dawkins, dass er selber nicht glaubt, dass es einen Gott gibt? Und wie kommt es, dass für ihn vor allen Dingen in früheren Zeiten viele Wissenschaftler an Gott geglaubt haben? Das führt uns in das vierte Kapitel seines Buches mit der Überschrift, warum es mit ziemlicher Sicherheit keinen Gott gibt. Das ist die zentrale Diskussion, so schreibt er am Anfang und am Ende seines Kapitels. Die zentrale These von Richard Dawkins in diesem Kapitel lautet, der Mensch ist beeindruckt von der ungeheuren Komplexität unserer Welt. Unsere Welt ist ungeheuer komplex. Ob man die Pflanzenwelt nimmt, die Tierwelt nimmt, den Menschen selbst. Oder wenn man den Kosmos nimmt, der spricht dann später auch vom anthropischen Prinzip, darauf will ich gleich auch noch kurz zurückkommen. Es ist ungeheuer grandios und komplex. Und das sagt Richard Dawkins, die meisten Menschen konnten sich in früheren Zeiten nicht vorstellen, dass diese ungeheure Komplexität unserer Welt einfach nur das Produkt ist von Zufall. Und haben deshalb geglaubt, hinter unserer Welt stünde ein schöpferischer Geist, stünde ein Gott. Aber, so Richard Dawkins in seinem Buch, alle Antworten, die auf diese Frage gegeben worden sind, vor 1859 sind falsch. Seit 1859 kennen wir die richtige Antwort. Was war 1859 passiert? Im Jahre 1859 ist von Charles Darwin das Buch Die Entstehung der Arten erschienen. Und das, so Richard Dawkins, gab uns die richtige Antwort auf die Frage nach der ungeheuren Komplexität unserer Welt. Richard Dawkins sagt, er glaubt auch nicht, dass diese Welt einfach durch Zufall so komplex geworden ist. Allerdings glaubt er auch nicht, dass diese Welt durch Gott so komplex geworden ist, sondern die Antwort nach Richard Dawkins heißt natürliche Selektion. Natürliche Selektion hat zu dieser ungeheuren Komplexität geführt der Welt, wie wir sie heute vorfinden. Also weder Gott noch Zufall, sondern natürliche Selektion. Was ist von dieser Idee von Richard Dawkins zu halten? Es sind in der Diskussion von Seiten der Philosophen vor allen Dingen zwei Einwände erhoben worden. Der erste Einwand, schon sehr alt, stammt schon aus Ende der 70er Jahre, von Robert Spemann, der sich viele Jahre und Jahrzehnte mit Richard Dawkins auseinandergesetzt hat. Und er sagt, der Gedanke der natürlichen Selektion, selbst wenn er biologisch stimmen würde, wahrscheinlich sehen das nicht alle Biologen so monokausal, aber nehmen wir an, er würde stimmen. Der hat doch ein großes Problem, denn natürliche Selektion erklärt nicht, wie das Neue in diese Welt gekommen ist, sondern Selektion heißt ja, es ist etwas da und daraus entwickelt sich etwas. Es wird sozusagen immer komplexer. Aber die entscheidende Frage ist, woher kommt das Neue, woraus sich alles andere entwickelt? Dawkins schreibt von kleinen oder einfachen Anfängen. Und aus kleinen oder einfachen Anfängen hat sich alles entwickelt in die Komplexität, die wir heute vorfinden. Aber woher kommen diese einfachen Anfänge? Oder aus meinen Worten, die berühmt geworden sind für Charles Darwin zu sagen, die entscheidende Frage ist nicht Survival of the Fittest, sondern Arrival of the Fittest. Also wie kommt der Startpunkt zustande? Richard Dawkins schreibt in seinem Buch, das wissen wir noch nicht, das, was wir haben, ist ein biologischer Darwin, der uns sagt, wenn Leben auf der Erde ist, wissen wir, wie es sich weiterentwickelt hat. Was wir noch brauchen, ist ein kosmologischer Darwin, der uns erklärt, wie das Leben auf die Welt gekommen ist. Robert Spemann hat schon Ende der 70er Jahre gegen Dawkins formuliert, es gibt drei Fragen, die die Evolutionstheorie nicht oder nicht ausreichend beantworten kann. Aus philosophischer Sicht, also wie weit die Evolutionstheorie biologisch tragfähig ist, ist nicht das, worüber Robert Spemann diskutieren wollte, sondern die philosophische Frage. Erstens, wie wurde aus Nichtleben Leben? Zweitens, wie wurde aus Nichtbewusstsein Bewusstsein? Und drittens, wie wurde aus Nichtsittlichkeit Sittlichkeit? Wie ist es erklärbar, dass also geistlose, nicht zielgerichtete Materie ein Wesen hervorgebracht hat, was ein Bewusstsein seiner selbst hat? Wie konnte das passieren? Interessanterweise schreibt auch Dawkins in seinem Buch, dass wir im Moment zwar nicht wissen, wie Leben entstanden ist, wie es auf die Erde gekommen ist, aber wir werden es sicher bald herausfinden. Das zweite ist viel problematischer, die Frage des Bewusstseins. Ein anderer sehr berühmter Biologe, Wilson, Evolutionsbiologe, hat erst vor kurzem auch in der Süddeutschen Zeitung im Interview erklärt, das ist eigentlich die ganz große Frage. Wie ist das Bewusstsein auf diese Welt gekommen? Also wie ist der Sprung von Nichtbewusstsein zu Bewusstsein zu erklären? Die Frage von Nichtsittlichkeit zu Sittlichkeit, das ist die Frage, wie konnte Materie nicht zielgerichtet ein Wesen, nicht nur Geist hervorbringen, sondern ein Wesen hervorbringen, das nach Freiheit, Gerechtigkeit und Wahrheit verlangt. Und sollte unser Verstand, so Robert Spemann, nur ein Nebenprodukt zielloser materieller Kräfte sein, und nicht das, wofür er sich hält, nämlich dass er die Wirklichkeit erkennen kann, warum sollte das, was er herausfindet, wahr sein? Also das ist sozusagen der erste Gedankengang von Robert Spemann. Aber es gibt einen zweiten Gedankengang, etwa von Blandinger aus den USA und anderen, die sagen, das Problem ist eigentlich ein ganz anderes bei Dawkins. Selbst wenn wir wüssten, wie aus Nichtleben Leben wurde, selbst wenn wir wüssten, wie aus Nichtbewusstsein Bewusstsein wurde oder wie aus Nichtsittlichkeit Sittlichkeit wurde, warum sollte dieses Wissen ein Argument gegen die Existenz Gottes sein? Der Denkfehler dieses Argumentes, so wird gesagt, besteht darin, dass er so tut, als seien natürliche Selektion und Gott auf der gleichen Erklärungsebene. Natürliche Selektion und Gott sind aber nicht auf der gleichen Erklärungsebene. Man könnte es auch so sagen, so formuliert Herrn Blandinger, die Behauptung von Dawkins besteht darin, dass er sagt, wir haben den Mechanismus herausgefunden. Wir wissen jetzt, wie die Welt so komplex geworden ist. Also gibt es keinen Mechaniker. Aber das ist natürlich ein Denkfehler. Nur zu sagen, wir kennen einen Mechanismus, deshalb gibt es keinen Mechaniker, das ist sozusagen der entscheidende Denkfehler, der Dawkins unterlaufen ist. Und darauf haben auch in Deutschland eine ganze Reihe der Philosophen hingewiesen. Interessanterweise wiederholt sich dieser Denkfehler in dem neuen Buch von Stephen Hawking, Der große Entwurf, eine neue Erklärung des Universums. Stephen Hawking schreibt in diesem Buch, dass diese Welt entstanden ist aufgrund, ganz natürlicherweise, aufgrund der Gesetze der Schwerkraft, ohne einen Schöpfergott. Die Süddeutsche Zeitung hat daraufhin in einer Rezension geschrieben, Stephen Hawking hat in seinem neuen Buch, Der große Entwurf, die Existenz Gottes widerlegt. Das ist ein großer Anspruch. Aber es ist der gleiche Denkfehler bei Dawkins. Hawking sagt, wir kennen den Mechanismus, wie die Welt in Gang gekommen ist, nämlich die Gesetze der Schwerkraft. Also gibt es keinen Gott. Es wird also so getan, als sei ein Gott und die Gesetze der Schwerkraft auf der gleichen Erklärungsebene. Die sind aber nicht auf der gleichen Erklärungsebene. Man könnte sich auch hier fragen, wo kommen die Gesetze der Schwerkraft her? Das wäre doch eine Frage, die man stellen könnte. Das Kapitel 4 in seinem Buch Der Gotteswahn schließt Dawkins mit einer kurzen Betrachtung zum Thema anthropisches Prinzip. Das anthropische Prinzip spielt dann bei Stephen Hawking, der ja nur Physiker ist, eine größere Rolle als bei Dawkins, aber beide haben die gleiche Antwort. Was ist unter dem anthropischen Prinzip zu verstehen? Unter dem anthropischen Prinzip versteht man die Feinabstimmung der Naturkonstanten in unserem Universum. Man sagt, unser Universum ist so fein aufeinander abgestimmt, wenn es nur etwas anders wäre, wäre Leben hier überhaupt nicht möglich. Hawking schreibt, es ist eine unglaubliche Reihe von Zufällen, die dazu geführt hat, dass es hier überhaupt Leben gibt. Und man nennt das seit 1973 anthropisches Prinzip nach dem griechischen Wort Anthropos für Mensch, weil die Welt so immerhin so strukturiert ist, dass sie einen Beobachter hervorgebracht hat. Was musste geschehen, dass die Welt so wurde, dass ein Beobachter, nämlich der Mensch, hier entstehen konnte? Anthropisches Prinzip. Ein bekannter Atheist und Astrophysiker, Fred Hoyle, hat einmal geschrieben, nichts hat meinen Atheismus so sehr erschüttert wie das anthropische Prinzip. Es ist alles haargenau aufeinander abgestimmt. Wenn es minimal anders wäre, wäre Leben nicht möglich. Wie ist das erklärbar? Das anthropische im Prinzip ist völlig unumstritten. Es hat sich auch nicht entwickelt, sondern es muss von Anfang an so da gewesen sein. Es ist nicht so wie bei Evolution, dass man sagt, das sind Anpassungsprozesse erfolgt. Die haben dazu geführt, dass alles so gekommen ist, damit es überhaupt in Gang bleiben konnte. Sondern das anthropische Prinzip hat sich so dargestellt, dass daraus dann das Leben, unser Leben auch als Menschen gekommen ist. Wie ist das anthropische Prinzip erklärbar? Die Antwort, die sowohl Richard Dawkins als auch Stephen Hawking geben, heißt Multiversum. Also bei Richard Dawkins ist das ganz kurz, auf 2-3 Seiten. Er sagt, die Antwort auf anthropisches Prinzip ist nicht Gott. Das machen manche Christen, wie er denkt, eben leichtfertig, indem sie sagen, ja, ist ja kein Zufall, dass alles so genau passt. Da steht ja eine schöpferische Intelligenz dahinter. Und manche Christen, wie etwa der Münchner Theologe Wolfhard Pannenberg, die sagen, für mich als Christ ist das kein Problem zu sagen, anthropisches Prinzip ist ein Hinweis darauf, dass wirklich diese Welt von Gott für den Menschen geschaffen ist. Deshalb passt alles so haargenau aufeinander. Das ist natürlich nicht die Antwort von Dawkins. Er sagt, die Antwort ist das multiverse Modell. Multiverse Modell heißt nach Richard Dawkins, es gibt nicht nur ein Universum, sondern es gibt viele, Millionen, Milliarden, eine unzählige Zahl. Und wenn wir davon ausgehen, dass es viele gibt, viele Universen, dann ist es natürlich kein Zufall, dass bei einem der vielen Universen alles gepasst hat. Also wir haben praktisch das Problem, das muss man sich vorstellen wie in einem Teich. Ein Universum pluppt auf, fällt aber in sich zusammen, weil die Naturkonstanten nicht so fein aufeinander abgestimmt sind, dass Leben überhaupt entstehen könnte. Millionenfach. Aber da es eben Millionen, vielleicht sogar Milliardenfach geschieht, kann es auch durchaus sein, dass einmal alles passt. Das ist bei uns der Fall. Das muss alles gepasst haben, sonst gäbe es uns ja gar nicht. Also uns gibt es, weil ein Universum da ist, wo aber auch alles gepasst hat, bis dahin, dass wir jetzt heute Morgen hier sitzen. Das hat alles gepasst. Wenn wir davon ausgehen, es gibt viele Millionen, Milliarden Universen, ist das kein Zufall. Interessanterweise, so viel Ironie hat Dawkins dann, schreibt er, diese Ansicht ist natürlich exotisch. Aber, so Dawkins, der Glaube an Gott ist noch exotischer. Also sozusagen eine Alternative, möglicherweise sogar die wichtigste Alternative zum multiversen Modell. John Polkinghorne, ein Wissenschaftler, der in England sehr bekannt ist, den auch Dawkins akzeptiert, obwohl er überzeugter Atheist ist, was Christ ist, was Dawkins kaum begreifen kann. John Polkinghorne meint, was macht es für einen Sinn, Millionen, Milliarden von Universen zu postulieren, also zu sagen, die gibt es, die noch nie eine gesehen hat, die wir wahrscheinlich von der Anlage her nie irgendwie empirisch werden nachweisen können, nur um dem Faktum auszuweichen, dass es ein Universum gibt, nämlich unseres, wo alles passt. Und er nennt diesen Gedanken exotisch, möglicherweise ist Dawkins Wortbegriff Exotik eine Antwort auf Polkinghorne. Interessanterweise ist das auch die zentrale Antwort von Stephen Hawking in seinem Buch Der große Entwurf. Auch er geht der Frage nach, wie ist das erklärbar, dass eine, wie er sagt, eine Reihe von verblüffenden Zufällen dazu geführt hat, dass Leben in unserem Universum überhaupt möglich ist. Seine Antwort ist auch das multiverse Modell, wobei er einen anderen Punkt noch hervorhebt, dass es dann durch sehr viele unzählige Universen gibt, auch ein Universum geben kann, wo ganz andere Lebensbedingungen herrschen als hier. Also es muss nicht nur so sein, dass sie alle vergehen, die anderen Universen, weil eben gar nichts vorhanden war, um das Ganze ins Leben zu setzen, sondern es kann auch so sein, dass ein Universum entstanden ist, was ganz andere Voraussetzungen hat. Manche spotten dann und sahen, da wäre dann vielleicht Richard Dawkins Papst und Billy Graham einer der führenden Atheisten. Hat sich eben alles anders entwickelt. Da sind teilweise die gleichen Leute entstanden, aber die haben sich eben auf evolutionärem Wege in eine ganz andere Richtung entwickelt. Also hier auch wieder der Gedanke des multiversen Modells, wobei Hawking zuversichtlich ist, dass das etwas ist, was auch viele Wissenschaftler anerkennen. Aber es ist tatsächlich so, unabhängig von religiösen Fragen oder eben der Diskussion von Glaube und Wissenschaft, dass sehr viele Naturwissenschaftler, Paul Kinghorn ist da bei weitem keine Ausnahme, sehr große Bedenken haben, das multiverse Modell überhaupt als etwas der Naturwissenschaft Zugehöriges zuzuordnen, weil sie sagen, das ist reine Spekulation. Das ist aber die Antwort auf eine der interessantesten Fragen zum Thema Entstehung der Welt. Wir haben dazu auf unseren Seiten iguw.de auch eine Darstellung eines Physikprofessors aus Ulm, der darstellt, was versteht man unter dem anthropischen Prinzip, Beispiele gibt und auch 5 oder 6 Deutungsmöglichkeiten gibt. Wie wird in der Wissenschaft das anthropische Prinzip gedeutet? Denn dazu gibt es eine ganze Reihe unterschiedlicher Deutungen, sowohl also sozusagen extrem ganz atheistisch oder auch auf der anderen Seite das andere Extrem zu sagen, das ist eben die Antwort, das hängt damit zusammen, dass Gott diese Welt geschaffen hat. Das ist das Kapitel 4, das ist das zentrale Kapitel von Richard Dawkins über die Frage, warum es keinen Gott gibt. Und wir haben sowohl bei Richard Dawkins als auch bei Stephen Hawking den gleichen Denkfehler, den Philosophen beiden bescheinigen, nämlich, dass sie sagen, wir kennen einen Mechanismus. Bei Stephen Hawking ist der Mechanismus, wie ist das Universum entstanden? Die Gesetze der Schwerkraft. Bei Richard Dawkins ist es der Mechanismus, wie ist die ungeheure Komplexität der Welt entstanden? Nämlich natürliche Selektion. Und das ist der Beweis dafür, dass es keinen Gott gibt. Und da sagt man, das Problem besteht darin, dass man behauptet, man habe einen Mechanismus gefunden, wobei jetzt völlig offen ist, ob das so stimmt. Also ich könnte mir vorstellen, oder das, was ich gelesen habe, dass innerhalb der Biologie nicht alle so von diesen Thesen von Richard Dawkins überzeugt sind, dass tatsächlich die natürliche Selektion allein maßgeblich ist. So monokausal denkt, glaube ich, kaum ein Biologe. Und selbst wenn es stimmen würde, wird hier doch ein Kategorienfehler begangen, weil man so tut, als lägen Gott und natürliche Selektion bzw. Gott und die Gesetze der Schwerkraft auf der gleichen Ebene der Erklärung. Das aber tun sie nicht. Tja, ich komme dann damit zum Schluss des ersten Vortrages. Im ersten Vortrag ging es um die Frage Glaube und Naturwissenschaft. Ich bin ausgegangen von den Thesen von Richard Dawkins, weil das die aktuellsten sind, die die ganze Debatte vor kurzem noch einmal belebt haben, mit seiner zentralen These in seinem Buch, auch in der Diskussion mit Lennox. Glaube und Wissenschaft sind Gegensätze. Glaube ist blind und Wissenschaft beruht auf Belegen. Im ersten Teil hatte ich sowohl inhaltlich argumentiert und gesagt, Wissenschaft funktioniert so, wie man sich am besten vorstellen kann, nach dem Bild von Eddington mit dem Netz des Physikers, sozusagen eine bestimmte Frage, die eine bestimmte Antwort führt. Und die Frage nach Gott ist nicht im Gegensatz zu der Frage der Wissenschaft. Man könnte auch so sagen, die argumentieren auf verschiedenen Ebenen. Der Philosoph Ludwig Wittgenstein hat das Problem auf eine andere Formel gebracht. Er hat gesagt, die Täuschung der Neuzeit besteht darin, dass sie die Entdeckung der Naturgesetze für die Erklärung der Naturerscheinungen gehalten hat. Also die Täuschung der Neuzeit besteht darin, dass sie die Entdeckung der Naturgesetze für die Erklärung der Naturerscheinungen gehalten hat. Das ist das, was wir bei Dawkins und bei Hawking sehen. Es gibt die Entdeckung der Naturgesetze, natürliche Selektion, Gesetze der Schwerkraft. Und da glaubt man, das sei auch die Erklärung der Naturerscheinung. Da sagt Wittgenstein, das ist aber nicht die Erklärung der Naturerscheinung. Ich hatte dieses Bild vom Netz des Physikers dargestellt anhand der Thesen der Erklärung von Hans-Peter Dürr. Wobei Hans-Peter Dürr betont, Wissenschaft ist ein Zugang zur Wirklichkeit, ist ein sehr wichtiger Zugang zur Wirklichkeit. Wer wollte ohne diesen Zugang zur Wirklichkeit leben. Aber es ist eben nur ein Zugang. Es gibt andere wichtige Zugänge zur Wirklichkeit, nämlich Ästhetik, religiöse Erfahrung, ethische Entscheidungen und ethisches Handeln. Das sind auch Zugänge zur Wirklichkeit. Wissenschaft im Sinne von Naturwissenschaft ist nicht die einzige. Sie ist sogar für die meisten Menschen nicht die zentrale, auch nicht für die meisten Wissenschaftler. Und von daher ist es verständlich, dass es rein formal gesehen eben zu allen Zeiten Wissenschaftler gegeben hat, die an Gott glauben und solche, die nicht an Gott glauben. Allein dies zeigt, dass es einen Gegensatz von Glaube und Wissenschaft gar nicht geben kann. Sondern es gibt den Unterschied von Wissenschaftlern, die an Gott glauben und solche, die es nicht tun. Worin besteht dieser Unterschied? Denn man kann die Welt, in der wir leben, einer theistischen oder auch einer atheistischen Brille sehen, oder eine theistische und eine atheistische Weise interpretieren. Der Unterschied besteht eben darin, wie wir die Naturgesetze, die wir entdeckt haben, auslegen. Ob wir glauben, diese Naturgesetze sind der Beweis dafür, dass kein Gott hinter ihnen steht. Und das ist nach Wittgenstein, Spemann und anderen, die ich zitiert habe, ein Denkfehler. Das ist ein Denkfehler, der auch jetzt nicht nur auf Dawkins zutrifft, sondern auch auf das neue Buch von Stephen Hawking, Der große Entwurf, der also ähnliche Thesen aufstellt. Ich hatte eingangs bei Hawking auch zitiert aus der Rezension der Süddeutschen Zeitung, die also ganz vollmundig sagt, er hat die Existenz Gottes widerlegt. Ich schließe meinen Vortrag mit einer Rezension der Zeit zum gleichen Buch von Stephen Hawking. Die Zeit schreibt über die These von Hawking, dass eben die Welt nur aufgrund der Gesetze der Schwerkraft entstanden ist und dass das anthropische Prinzip durch das multiverse Modell erklärbar ist, schreibt die Zeit in ihrer Rezension, wen diese Antwort befriedigt, der hatte Gott schon vorher verworfen. Wer vorher an Gott glaubte, kann es weiterhin tun. In einem Interview mit der BBC bekannte Hawking, worum es ihm wirklich ging. Gott wäre nicht nötig gewesen in meinem Buch, aber es hätte nicht so viel öffentliche Aufmerksamkeit erregt, wenn ich nicht wieder auf ihn eingedroschen hätte. Das ist natürlich etwas, was manchen vielleicht überraschen kann, dass dieser hohe Wissenschaftler solche Motive auch hat. Aber natürlich möchte jeder gerne gelesen werden und Aufmerksamkeit erregen. Und das ist ihm ja auch dann gelungen. Das Buch ist ja gleichzeitig auch in Deutschland herausgekommen, ist auch unter den Top 20 innerhalb der Bestsellerliste. So viel zu meinem ersten Gedankengang zum Thema Glaube und Naturwissenschaft. Im zweiten Teil geht es um Glaube und Geisteswissenschaft. Und ich möchte da eine These aufgreifen, auch aus der Debatte von Richard Dawkins mit John Lennox, nämlich die letzte der Thesen. Da hat Richard Dawkins gesagt, die Evangelien sind genau wie der Roman Sakrileg von Dan Brown eine literarische Erfindung. Der einzige Unterschied besteht darin, der Roman von Dan Brown ist eine moderne literarische Erfindung, während die Evangelien vor sehr langer Zeit erfunden wurden. Und ich möchte in diesem zweiten Teil, also in meinem zweiten Referat, eine Darstellung darüber geben, was aus geistwissenschaftlicher Sicht, in dem Falle aus der Sicht eines Historikers, also nur aus der historischen Sicht, über die Auferstehung von Jesus Christus zu sagen ist. Denn die Auferstehung von Jesus Christus ist sozusagen das zentrale Grundereignis, das Grunddokument des christlichen Glaubens. Und damit verlassen wir die These 1 von Dawkins, die ich noch einmal zitieren möchte. Glaube und Wissenschaft sind Gegensätze. Glaube ist blind, Wissenschaft beruht auf Belegen. Es gibt blinden Glauben, aber der christliche Glaube nimmt für sich in Anspruch, dass er nicht blind ist, sondern dass er auf historischen Belegen und persönlichen Erfahrungen beruht. Und über die historischen Belege in der zentralen Frage der Auferstehung, darum geht es dann im zweiten Teil. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und jetzt haben Sie alle den Kaffee, wie er empfohlen wurde, verdient.